Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Was auch immer es braucht, künftig für die Rüstung, so CDU-Chef Friedrich Merz heute am Abend. Und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Ja, Sie sind erst auf dem Weg, miteinander regieren zu wollen, doch schon haben Union und SPD bereits wesentliche und weitreichende Entscheidungen getroffen. Es hört sich nach einem gewaltigen Wurf an, was heute Abend am Rande der Sondierungsgespräche verkündet wurde. Für die Verteidigungsausgaben soll die Schuldenbremse gelockert werden. Die Ausgaben für Rüstung bekommen sowas wie einen Blankoscheck. 500 Milliarden Euro sollen außerdem in die Instandsetzung der Infrastruktur fließen. Dafür werde ein neues Sondervermögen geschaffen, was sich nach viel Geld auf dem eigenen Konto anhört, aber durch neue Kredite, also neue Schulden, finanziert werden soll. Gabriele Dunkel.
Hier feiern sie mitten im Bundestag die traditionelle Karnevalsparty. Und nebenan, nur ein paar Meter Luftlinie entfernt, treten die, die sich keine Karnevalspause gönnen, gemeinsam vor die Presse. Bis gestern Nacht und seit heute sehr früh saßen Union und SPD zusammen. Mit dem Ergebnis, sie sind sich einig beim Geld. Mit Schulden wollen sie Infrastruktur und Verteidigung stärken.
Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden.
Künftig wird es also leichter, Kredite für Verteidigung aufzunehmen, koste es, was es wolle. Die Schuldenbremse wird dafür gelockert. Zudem soll ein 500 Milliarden großes Sondervermögen für Infrastrukturausgaben geschaffen werden.
Investitionen in Straßen, in Brücken, in die Bahn, in Digitalisierung, in Energienetze, in Schulen, in Kitas. Wir lösen endlich den Investitionsstau in unserem Land auf.
Wegen der Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag sollen die Beschlüsse noch vom alten Bundestag getroffen werden. Um die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung zu erhalten, dafür brauchen Union und SPD aber auch die Stimmen von FDP oder Grünen. Und die sind not amused.
Ich hätte mir von Friedrich Merz gewünscht, wenn er sich heute vor die Presse stellt, dass er vielleicht auch darüber redet, dass er Mehrheiten im Bundestag braucht für einen solchen Beschluss. Es ist ja ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit und Unverfrorenheit, dass Merz sich eine Woche nach der Wahl hinstellt und exakt das Gegenteil von dem tut, was er den Wählerinnen und Wählern noch vor der Wahl erzählt hat, nämlich auf gar keinen Fall eine Reform der Schuldenbremse anzugehen.
Doch für Union und SPD ist klar, nach den jüngsten Entscheidungen aus den USA gibt es keinen Aufschub. Jetzt braucht es mehr Geld für Verteidigung.
Wir senden ein Signal an Freunde und Feinde. Deutschland ist da. Deutschland zieht sich nicht zurück. Wir werden alles tun, alles, was nötig ist, um unser Land, Deutschland, zu schützen und zu stärken.
Beim Schuldenmachen sind sich die vier Parteichefs also einig. Aber so ausgelassen wie die Karnevalisten nebenan und Grund zum Feiern haben Union und SPD erst einmal noch nicht. Die Sondierungsgespräche über Migration und innere Sicherheit etwa dürften ihnen noch einiges abverlangen.
Und kurz vor der Sendung konnte ich mit Verteidigungsminister Boris Pistorius sprechen, der auch im Sondierungsteam der SPD ist. Guten Abend, Herr Pistorius.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Jetzt haben Union und SPD schon den größten und schwersten Brocken aus dem Weg geräumt. Steht die Koalition damit in Wahrheit nicht schon?
Nein, das kann man nicht sagen. Es ist ein ganz wichtiger, ein großer Schritt, einer, der erstaunlich schnell ging, muss man wirklich sagen. Wir stehen 10 Tage nach der Wahl und haben die ganz, ganz großen, wichtigen finanzpolitisch zu hinterlegenden Fragen gelöst. Verteidigung, Infrastruktur, das waren die beiden großen Brocken, die auf der Agenda standen. Gleichzeitig den Ländern noch Luft gegeben, das ist auch Plan dieses Vorhabens. Von daher ist das ein großer, wichtiger Schritt, aber noch lange kein Koalitionsvertrag. Aber es zeigt, was geht, wenn beide Seiten, und das kann ich wirklich bestätigen aus den Sondierungen, den Ernst der Lage erkennen und sich sehr verantwortungsbewusst verhalten.
Sie brauchen für alles eine Zweidrittelmehrheit im alten Bundestag, sind also wahrscheinlich auf die Grünen angewiesen. Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, sagte heute Abend im ARD-Brennpunkt, die Grünen, die machten nichts auf Zuruf. Das Verhalten der Union sei unverfroren. Wie wollen Sie sie denn jetzt zum Mitstimmen bewegen?
Das ist jetzt zunächst mal Aufgabe des Chefs der Unionsfraktion. Soweit ich weiß, will er sehr kurzfristig jetzt auf die Grünen zugehen. Unsererseits wird es sicherlich auch Gespräche sehr kurzfristig geben. Aber es ist, glaube ich, verständlich, dass sich in einer so besonderen Situation, so wenige Tage nach der Wahl, die beiden Parteien, die sich anschicken, hier den Versuch zu unternehmen, eine Koalition zu bilden, erst einmal in diesen wichtigen Fragen verständigen und dann auf diejenigen zugehen, die man außerdem braucht. Ich bin sicher, die Grünen, die sich in den letzten 3 Jahren, was gerade das Thema Verteidigung und Infrastruktur sehr aufgeschlossen gezeigt haben, hier mit uns einen Weg finden werden.
Das heißt aber, Sie halten sich erstmal zurück und Friedrich Merz geht voran.
Ich bin ja nicht Verhandlungsführer, ich bin Teil des Sondierungsteams und darüber wird in den nächsten Tagen dann zu reden sein.
Dann mal an Sie als Verteidigungsminister. Ist das jetzt der Blankoscheck für die Rüstung?
Ich brauche keinen Blankoscheck und es geht nicht um Rüstung im engeren Sinne, es geht um die Sicherheit unseres Landes und nicht mehr um, nicht weniger. Und wer sich die aktuellen Entwicklungen in Washington ansieht, wer nach Moskau guckt, wer in die Ukraine guckt, der kann gar nicht anders als zu erkennen, dass wir als Europäer militärisch, verteidigungspolitisch endlich, muss ich sagen, ich fordere das seit langer Zeit, erwachsen werden müssen. Und das heißt nicht, dass wir uns von unserem transatlantischen Partner USA abwenden, sondern dass wir unsere eigene Stärke besser herausstellen und mehr dafür tun, dass wir uns selber verteidigen können im Konzert mit den großen europäischen Partnern in der NATO, auch außerhalb der Europäischen Union, sowie zum Beispiel Großbritannien.
Aber es weiß ja keiner besser als Sie, Herr Pistorius, wie viel es dazu bräuchte. Auch erstmal, wie viele finanzielle Mittel es dazu bräuchte, um, wie Sie immer so schön sagen, Deutschland verteidigungsfähig, verteidigungstüchtig zu machen. Wie viel wäre das denn? Jetzt können Sie es ja sagen, jetzt haben Sie ja Möglichkeiten.
Sie werden lachen, Frau Wellmer. Ich werde auch jetzt nicht sagen, wie viele 100 Milliarden das am Ende sein könnten oder werden, weil ich immer gesagt habe, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir die NATO-Fähigkeitsziele erfüllen. Also das, was die NATO einvernehmlich feststellt, das wird im Sommer des Jahres passieren. Was sind die militärischen Ziele, die jetzt noch mal on top kommen? Die militärischen Fähigkeitsziele, also was braucht es an Brigaden, an Luftverteidigung und andere mehr? Und das wird dann zugewiesen den jeweiligen Mitgliedsländern, die das dann in einem vorgegebenen Zeitrahmen zu erfüllen haben. Das können dann sehr schnell 3% werden. Davon gehe ich aus, dass das so kommen wird. Aber das kann jetzt eben finanziert werden. Und das Entscheidende ist, und das ist der Erfolg von heute, das wird in Zukunft möglich sein, abgesichert werden können, ohne dass es bis auf den Sockel von 1% des BIP zu Lasten der übrigen Haushalts geht, zu Lasten von etwa Sozialausgaben, Infrastruktur oder ganz anderer wichtiger Vorhaben. Und das ist ein Riesenfortschritt, denn Sicherheit wird bedeutender denn je sein in den nächsten Jahren.
Und ich lache wirklich gar nicht, denn es ist ja vollkommen klar, dass aus einem Topf voll Geld, wenn es ihn dann gibt, auch erstmal militärische Fähigkeiten rauskommen müssen. Also Personal, Kasernen, Waffen.
Exakt. Genauso ist es.
Wie soll das, also selbst wenn es Möglichkeiten gibt, wie soll das jetzt gehen? Also wann wäre Deutschland ohne ein Ausgabenlimit verteidigungsfähig?
Das Ausgabenlimit schafft die Möglichkeit, dass wir schneller und langfristiger planen und beschaffen können. Das heißt, die Rüstungsindustrie kriegt Planungssicherheit. Wir können die Planungszeiträume klar abstecken und müssen uns nicht von Jahr zu Jahr hangeln. Wir können große Rahmenverträge und langfristige Aufträge schreiben. Und das ist das Entscheidende, weil es das Wechselspiel zwischen Rüstungsindustrie und unseren Streitkräften verbessert und gleichzeitig die Möglichkeiten ausbaut, die Verteidigungsfähigkeit schnell voranzutreiben. Und natürlich gehört dazu Personal, Sie haben es gesagt, und dazu gehört auch Infrastruktur. Und das ist extrem wichtig, weil wir natürlich großen Nachholbedarf haben.
Was gehört noch dazu bei dieser weltpolitischen Lage? Sind das möglicherweise auch Atomwaffen für Deutschland? Oder überlassen wir das weiterhin zum Beispiel den Franzosen?
Na, die französischen Atomwaffen sind ja nicht Teil des NATO-Arsenals. Das gilt nur für die britischen Atomwaffen. Ich rate hier zu Gelassenheit. Die Angebote aus Paris höre ich wohl und die sind sehr ernst zu nehmen. Und wir sollten uns darüber Gedanken machen, was in den nächsten Jahren in dieser Frage passieren kann. Aber vorerst gilt, dass die NATO steht. Vorerst gilt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unser größter Partner sind. Und vorerst gilt auch, dass wir im Rahmen der nuklearen Teilhabe mit der Beschaffung der F-35 auch die Zukunft Zukunft des atomaren Schirms, die unter der Obhut der Vereinigten Staaten von Amerika steht, dass wir daran teilhaben werden. Und das gilt für uns und alles andere wird sich in den nächsten Monaten und Jahren ergeben. Wir lernen gerade sehr schmerzhaft, dass die Gewissheiten der vergangenen 7 Jahrzehnte und mehr sich eben sehr schnell in Luft auflösen können. Und darauf vorbereitet zu sein, schneller und besser vorbereitet zu sein in Europa, das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt.
Dazu gehört für manche auch eine Wehrpflicht. Die CSU würde die Wehrpflicht gerne noch in diesem Jahr wieder einführen. Realistisch oder aktionistisch?
Ach, es ist relativ einfach zu erklären. Wir haben gar keine Kasernen in der großen Zahl, die wir bräuchten, um alle Wehrpflichtigen eines Jahrgangs tatsächlich einziehen zu können. Deswegen ist viel wichtiger zunächst mal, dass wir denjenigen eine Perspektive bieten, die das bei uns wollen und die wir gut gebrauchen können. Und dass wir vor allen Dingen erst einmal wieder erfassen, wer ist denn eigentlich da draußen, den wir in unsere Datei aufnehmen müssen. Das ist seit über 10 Jahren nicht passiert. Das wollten wir nachholen mit einem Gesetz, das jetzt durch die Neuwahlen nicht mehr verabschiedet werden kann. Also wir werden jetzt mit dem Koalitionspartner, mit dem künftigen möglichen Koalitionspartner darüber reden, welches Modell ist realisierbar, wie schnell und über wie viel Personal reden wir. Ein Schnellschuss aller, wir führen jetzt die Wehrpflicht, wie wir sie früher kannten, wieder ein, ist nicht wirklich hilfreich. Alles andere wird sich finden.
Sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne, Frau Wärmer.
Erst die Demütigung des ukrainischen Präsidenten Zelensky im Oval Office als TV-Ereignis. Jetzt geht US-Präsident Trump den nächsten Schritt. Die USA setzen ihre Unterstützung für die Ukraine vorerst aus. Was das genau bedeutet, diese Erklärung liefert Donald Trump wie gewohnt nicht wirklich mit. Und so hat mal wieder das große Rätseln angefangen. Die einen fürchten einen baldigen Zusammenbruch der Ukraine, weil der größte Unterstützer jetzt womöglich komplett Schluss macht. Andere fragen sich, ob auch wirtschaftliche und humanitäre Hilfen, die Ausbildung von ukrainischen Piloten oder das Bereitstellen von Geheimdienstinformationen zu der Unterstützung gehören, die Trump streichen will. Eines hat er bei aller Unklarheit schon erreicht. Der ukrainische Präsident hat nun sein Bedauern über den Streit mit Trump geäußert. Torben Burgers.
Waffen aus den USA sind für sie der Schlüssel zum Sieg oder zumindest die Hoffnung darauf. Noch reicht den ukrainischen Soldaten die amerikanische Munition im Kampf gegen die russische Invasion. Doch die bange Frage lautet, was, wenn die Vereinigten Staaten bei ihrem Lieferstopp bleiben? Das bedeutet, dass sich die Ukraine selbst helfen muss, zusammen mit Europa. Trump ist doch eher ein Verbündeter von Putin. Wir kämpfen nun schon seit 3 Jahren. Die USA waren einer unserer wichtigsten Partner. Und jetzt kehren sie uns den Rücken zu. Das ist nicht richtig. Ob mit dem Flugzeug oder per Schiff, ab sofort sollen keine neuen US-Waffen geliefert werden, bestätigt das Pentagon auf ARD-Anfrage. Offenbar auch nicht die, die Trumps Vorgänger Biden bereits genehmigt hatte. Auf dieser US-Basis in Polen liegen zahlreiche Waffensysteme bereit, doch ihre Auslieferung über die Westgrenze der Ukraine wurde um 3.30 Uhr in der Nacht gestoppt, berichten amerikanische Medien. Schmerzen könnte vor allem der Verlust von solchen ballistischen Kurzstreckenraketen, mit denen die Ukraine seit Ende vergangenen Jahres auch Ziele in Russland angreifen kann. Die harte Realität ist, dass die Ukrainer mit weniger mehr erreichen müssen, aber das ist möglich. Die Ukrainer waren in diesem Kampf immer der Außenseiter. Sie waren in der Verteidigung immer besser als in der Offensive. Andere Experten kritisieren vor allem das Einfrieren von Geldzahlungen, mit deren Hilfe sich die Ukraine alternative Waffen verschaffen könnte.
Das sind Gelder, die der Kongress per Gesetz freigegeben und für genau diesen Zweck bestimmt hat. Der Präsident darf sich dem gar nicht entgegenstellen. Hier geht es also nicht nur um außenpolitische Fragen, sondern auch um zentrale Fragen der Gewaltenteilung.
Nach dem Eklat im Weißen Haus am Freitag versucht Zelensky heute zu retten, was noch zu retten ist. Der ukrainische Präsident betont die Bereitschaft seines Landes zum Frieden. Wir streben eine konstruktive Zusammenarbeit an. Wir können nur bedauern, was im Weißen Haus geschehen ist. Aber wir müssen die Kraft finden, vorwärts zu gehen und uns gegenseitig zu respektieren. Die USA sind nach eigener Aussage weiterhin am Abschluss eines Rohstoffabkommens mit der Ukraine interessiert. Aber nur, wenn das überfallene Land auf amerikanische Sicherheitsgarantien verzichtet. Wenn man wirklich sicherstellen will, dass Wladimir Putin nicht wieder in die Ukraine einmarschiert, dann ist die beste Sicherheitsgarantie, den Amerikanern wirtschaftliche Vorteile für die Zukunft der Ukraine zu bieten. Mit Spannung erwartet wird jetzt ein Auftritt von Donald Trump am Abend im Kapitol. Der wiedergewählte US-Präsident spricht zum ersten Mal vor beiden Kammern des Kongresses.
Und wir sprechen mit unseren Korrespondenten. In Washington ist Kerstin Klein. Kerstin, viele Details zu Trumps Plänen sind ja noch unklar, aber wie wird dieser sehr weitreichende Kurswechsel in den USA bewertet?
Na, die Demokraten, die sind entsetzt, so weit erwartbar. Interessanter sind die Republikaner. Da gibt es die, die aus dem Magerlager sind, die jubeln, die sagen, endlich tanzen uns andere Länder nicht mehr auf der Nase herum. Es gibt aber auch die Republikaner, die eigentlich seit Jahren dafür sind, eine klare Kante gegenüber Russland zu fahren. Und von denen sind erstaunlich viele erstaunlich still. Ganz wenige benennen klar Russland als Aggressor, die Ukraine als Opfer. Ansonsten sehr viel Schweigen. Und dann gibt es noch die öffentliche Meinung. Da gab es gerade erst eine Umfrage, in der haben 41% der Amerikaner gesagt, dass sie finden, dass zu viel an Hilfen in die Ukraine geht. Das heißt, dieser Stopp der Militärhilfen dürfte in weiten Teilen des Landes durchaus auch populär sein.
Jetzt haben wir es gerade gesehen. Zelensky hat heute den Streit mit Trump bedauert und sagt, er wolle an einem dauerhaften Frieden arbeiten. Wird es Trump als Entschuldigung reichen?
Das muss man abwarten und vor allen Dingen muss man, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Rohstoffdeal, da wo es um die seltenen Erden geht. Ich glaube, da hat Donald Trump ein Interesse dran. Das möchte er möglicherweise auch selber retten. Und da gibt es hier eine Nachrichtenagentur, die sagt, da sei man sich schon wieder einig und möglicherweise verkündet da Donald Trump heute Abend im Kongress auch was. Das muss man mit Vorsicht genießen, das ist eine Quelle. Aber sehr viel schwerer wird der andere Deal, nämlich ein möglicher Friedensschluss, ein Waffenstillstandsabkommen. Da hat man in den letzten Tagen sehr deutlich gesehen, was in Wahrheit die Position der USA ist, nämlich, dass es ihnen im Prinzip lästig ist, wenn Präsident Zelensky auf Sicherheitsgarantien beharrt, wenn er nicht darüber reden will, Teile seines Territoriums abzugeben. Und wenn Donald Trump jetzt sagt, man kann mit Zelensky wieder reden, wenn er über Frieden reden will, dann meint er nämlich genau das, über einen Frieden reden zu seinen Bedingungen. Also da ist die Annäherung tatsächlich weiterhin extrem schwierig.
Kerstin Klein, vielen Dank nach Washington. Und wir gehen weiter zu Birgit Firnig in Kiew. Birgit, das Aussetzen der US-Hilfen für die Ukraine wird ohne Zweifel Folgen haben, aber welche genau und wie lange kann sich die Ukraine weiter verteidigen?
Ja, vor allem im Bereich der Munition und der Luftabwehr vor allem. Und da reden wir von der Luftabwehr der Städte, aber auch an der Front. Da kann man die amerikanischen Militärhilfen sehr, sehr schwer nur ersetzen. Also es gibt da Berechnungen, dass die ukrainischen Streitkräfte noch 6 Monate einfach so weitermachen können. Sie haben ja auch schon eine Hängepartie im letzten Jahr erlebt, als eben die Lieferungen aus Amerika ausgesetzt wurden, weil es eben eine Hängepartie dort gab. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Man hat hier in den letzten Tagen schon vorauseilend sozusagen, hat sich hier der Verteidigungsausschuss der RADA damit beschäftigt, wo genau, mit welchen Waffensystemen hat man jetzt Probleme, kann man die über europäische Lieferungen ersetzen. Also da ist schon ganz viel gerechnet worden, weil man eben auch damit gerechnet hat, mit diesem Schritt der Amerikaner.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich ja heute erkennbar um einen anderen konstruktiven Tonfall in Richtung USA bemüht. Wie ist da die Perspektive in der Ukraine? Was kann er damit erreichen?
Naja, es ist so ein bisschen ein Versöhnungskurs. Er war natürlich sehr in die Ecke gedrängt, wenn man so will. Und er versuchte jetzt damit wieder ins diplomatische Spiel zu kommen. Also den Gesprächsfaden wieder aufzugreifen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Gerangel oder ein Ringen um die Deutungshoheit. Also Präsident Zelensky hat heute Abend nochmal klar gemacht mit diesem, mit seinem Post, dass keinem so sehr daran gelegen ist, wie der Ukraine Frieden hier wiederherzustellen. Weil man will einfach dieser amerikanischen Rhetorik bzw. diesem russischen Narrativ etwas entgegensetzen und ganz klarstellen, natürlich will die Ukraine Frieden. Und Präsident Zelensky ist dann noch weitergegangen und hat auch ganz klare Vorstellungen geäußert über eine Waffenruhe in der Luft und auch auf der See. Und das ist natürlich auch ein Schritt nochmal, um so ein bisschen die Initiative jetzt auch von ukrainischer Seite aus wieder zu ergreifen.
Birgit Firnig, auch vielen Dank nach Kiew. Und wir schauen nach Moskau und damit zu Ina Ruck. Ina, Hat man sich in Russland eigentlich schon daran gewöhnen können, einen US-Präsidenten als Verbündeten und Unterstützer zu sehen? Das bedeutet ja für viele eine krasse Umkehr der bisherigen Weltsicht.
Ja, das ist tatsächlich eine krasse Umkehr und man muss die auch erstmal den Leuten hier klar machen und verständlich machen. Das Staatsfernsehen macht hier gerade sozusagen eine Salto rückwärts. Man hat ja hier Monate, jahrelang immer die USA als Staatsfeind Nummer eins dargestellt und nun ist es eben der Freund. Ein Soziologe hat mir heute hier erzählt, dass Trump zeitweilig sogar häufiger im Fernsehen gezeigt wurde als Putin und das will was heißen. Aber man traut diesem neuen Verbündeten offenbar doch noch nicht so ganz über den Weg, zumindest nicht alle. Der Chef im Verteidigungskomitee der Duma sagte heute, ja, man müsse jetzt erstmal sehen, ob der Stopp der Waffenlieferungen, den er natürlich gut findet, auch dauerhaft sei. Das könne man ja noch nicht wissen. Man müsse erstmal abwarten. Also so ganz traut man dem Braten hier noch nicht.
Trump will die Ukraine wohl zu Verhandlungen mit Russland zwingen. Aber warum sollte Putin überhaupt verhandeln wollen? Bei all den guten Nachrichten aus den USA muss er ja nicht mal über Zugeständnisse nachdenken, oder?
Das ist das Auffällige, dass Trump von Putin keine Zugeständnisse fordert bislang. Von der Ukraine fordert er quasi die Selbstaufgabe und von Putin fordert er nichts. Und wir sehen hier sogar im Gegenteil, dass Putin gerade so selbstbewusst ist, dass er neue Bedingungen stellt. Sein Sprecher Peskow hat heute gesagt, wenn denn Trump an einem guten und besseren Verhältnis zu Russland interessiert sei, dann soll er als erstes mal die Sanktionen abschaffen, die müssten weg. Also das wirkt ja wirklich so, als sei Trump der hier die Regeln bestimmt und Putin derjenige, der die Regeln bestimmt. Trump sieht da eher schwach aus, zumindest wenn man es von dieser Seite aus hier sieht. Und das kann Trump eigentlich auf Dauer auch nicht gefallen.
Ina Ruck in Moskau, auch dir herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, die Weltlage aus Kriegen und politischen Ungewissheiten bringt nun auch Europa dazu, gigantische Summen in eine gemeinsame Wiederaufrüstung investieren zu wollen. Seitens der EU-Kommission ist von Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit die Rede. Und von 800 Milliarden Euro, die das Ganze kosten soll. So wie es jetzt Union und SPD hierzulande vorhaben, sollen hierfür auch europaweit die Schuldenregeln mit nationalen Ausnahmeklauseln gelockert werden können. Tobias Reckmann.
Bereit sein für den Ernstfall. Deutsche Soldaten trainieren in Litauen. Bis 2027 will die Bundeswehr hier 5000 Männer und Frauen stationieren. Zur Sicherung der NATO-Ostflanke und als Abschreckung. Russland könnte in 3 bis 5 Jahren bereit sein, auch hier anzugreifen, sagen westliche Geheimdienste. Eigentlich wären die USA durch den NATO-Vertrag dann verpflichtet zu helfen. Doch ob sie das noch tun würden, daran haben in Brüssel in diesen Tagen viele Zweifel. Wir leben in den schwierigsten und gefährlichsten Zeiten. Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen, um kurzfristig die Ukraine zu unterstützen, die das dringend braucht, aber auch um langfristig mehr Verantwortung für unsere eigene, für die europäische Sicherheit zu übernehmen. Um sich notfalls ohne die Amerikaner verteidigen zu können, brauche Europa Munition, Artilleriesysteme, Flugzeug- und Raketenabwehr und Drohnen. Ein Paket für über 800 Milliarden Euro. Dafür sollen die Schuldenregeln für die Mitgliedstaaten gelockert werden. Außerdem soll es ein Kreditprogramm für gemeinsame Anschaffungen in Höhe von 150 Milliarden Euro geben. Auch Gelder aus dem sogenannten Kohäsionsfonds sollen genutzt werden. Die sind eigentlich für die regionale Entwicklung gedacht. Außerdem Kredite der Europäischen Investitionsbank. Doch Geld ersetzt erstmal keine Fähigkeiten, sagen Fachleute. Ohne die USA könnten sich die Europäer auf absehbare Zeit nicht selbst verteidigen.
Zum einen ist es die politische Führung, das heißt, dass sie Koalitionen schmieden, dass sie Streit schlichten, also dass sie den ganzen Laden zusammenhalten. Das zweite ist die konventionelle Unterstützung. Die USA bringen Masse, also Verstärkungstruppen beispielsweise, die in der hohen Zahl kein Europäer auf die Beine stellen kann. Und sie bringen sogenannte Schlüsselfähigkeiten an.
Das sind zum Beispiel Systeme zur Luftabwehr, vor allem aber Satellitenaufklärung und Geheimdienstinformationen.
Wenn die Europäer oder wenn die Ukraine amerikanische Aufklärung nicht mehr haben, sind sie letztlich auf einem Gefechtsfeld in einem Einsatz blind und taub. Das heißt, ein zentraler Bestandteil für eine gesicherte Abschreckung, Verteidigung wäre nicht mehr da.
Sollten sich die USA nun tatsächlich aus Europa zurückziehen, bräuchte es aus europäischer Sicht wohl eine langsame, geordnete Übergabe, sodass die Europäer Schritt für Schritt übernehmen könnten. Ob das mit Donald Trump machbar ist, das weiß in diesen Tagen niemand. Sicherheit gibt es nur mit Vertrauen und das ist weg.
Hunderte Milliarden für Rüstung und Infrastruktur. Dazu hat die stellvertretende Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios, Anna Engelke, diese Meinung.
Das ist ein starkes Zeichen, ein richtiges Zeichen. Und zwar in beide Himmelsrichtungen. In den Westen an den amerikanischen Präsidenten Trump und in den Osten an den russischen Machthaber Putin. Mit Deutschland ist zu rechnen. Und wie wir heute aus Brüssel gehört haben, mit Europa auch. Wer hätte das gedacht? Längst überfällig, dass wir Europäer endlich in die Gänge kommen, unsere Verteidigung in die eigenen Hände nehmen. Spätestens seitdem Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky im Oval Office vorgeführt hat, ist klar, wir können uns nicht mehr auf die USA als größten NATO-Partner verlassen. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Ja, es ist viel gepumptes Geld, auf das sich CDU, CSU und SPD in Windeseile verständigt haben. Unvorstellbare Summen. Und ja, das, was Union und SPD jetzt auf den Weg bringen wollen, war im Wahlkampf vor allem von Olaf Scholz und Robert Habeck zu hören. Nicht von dem Mann, der jetzt damit Kanzler werden möchte, von Friedrich Merz. Das ist für ihn ganz klar eine Hypothek. Den Grünen bleibt wohl nichts anderes übrig, als mitzuziehen. Für die Sicherheit Deutschlands und die der Ukraine. Dieser Riesenschritt ist richtig. Flexibilität für den Verteidigungshaushalt, um die Bundeswehr endlich in eine Armee zu verwandeln, die uns und unsere Bündnispartner schützen kann. Und ein riesiges Sondervermögen für unsere marode Infrastruktur. Jedem von uns fallen zig Beispiele ein, wo Schulen, Straßen und Brücken in einem miesen Zustand sind. Kaputt gespart, nicht nur in den vergangenen 3 Ampeljahren, sondern in 16 Jahren mit Angela Merkel an der Spitze. Die Einigung ist ein erster Schritt. Immer noch keine Liebesheirat, sagt Söder. Längst nicht fertig verhandelt, sagt Frau Esken. Aber es deutet sich durchaus an, dass aus dieser alternativlosen Koalition mehr herauskommt, als Deutschland tief in die Miesen zu bringen.
Die Meinung von Anna Engelke. So, und noch ein Thema, bei dem der US-Präsident für Irritationen sorgt. Wie sieht die Zukunft des Gaza-Streifens aus? Trump hat seine Vision für Gaza unlängst in einem KI-generierten Video präsentiert. Ein Vergnügungspark am Mittelmeer, die Riviera des Nahen Ostens, wie er sie sich wohl wünscht. Mit viel Bling-Bling, Wolkenkratzern und überall im Mittelpunkt Donald Trump. Die palästinensischen Bewohner gehören nach Trumps Vorstellung nicht in sein Paradies. Sie sollen umgesiedelt werden, ihre verwüstete Heimat verlassen, Richtung Ägypten zum Beispiel oder Jordanien. Beide Länder gehören zur Arabischen Liga, einem Bündnis der wichtigsten arabischen Staaten, das dem Trump-Paradies nun eine Alternative entgegensetzt, die im Vergleich allzu irdisch wirkt. Vera Rudolph.
Fotos ihrer beiden Kinder, die noch im Gazastreifen sind. Farida Meher durfte mit einem Teil ihrer Familie nach Kairo ausreisen, erhält hier medizinische Behandlung. Sie lebt in Angst um ihren Mann und die Kinder. Der Krieg verfolgt die Familie auch hier jeden Tag. Wegen der Bombardierung fing mein jüngster Sohn an, sich in die Hose zu machen. Er war so verängstigt. Und meine kleine Tochter, ihr psychischer Zustand hat sich völlig verschlechtert. Sie brach zusammen, wurde hysterisch, fing jedes Mal an zu lachen, wenn sie das Geräusch von Bomben hörte. Trumps Pläne machen sie wütend. Eine Vertreibung der Palästinenser, keine Zwei-Staaten-Lösung. Ich sehe Trump als einen Mann, der wie ein Ringer ist. Er kommt und schlägt zu und macht alles kaputt. Was ihn daran hindern wird, ist der Widerstand der arabischen Völker und unseres palästinensischen Volkes. Die Menschen sitzen entschlossen auf den Trümmern ihrer Häuser. Sie setzen ihre Hoffnung auf das heutige Treffen. Auf dem Sondergipfel in Kairo zeigen die arabischen Staaten Einigkeit. Ihr Wiederaufbauplan für den Gazastreifen mit Unterstützung der EU und der Vereinten Nationen ist ein Gegenentwurf zu den Plänen Trumps nach ihren Bedingungen. Es ist ein Plan, der das Recht der Palästinenser auf den Wiederaufbau ihrer Heimat wahrt und sicherstellt, dass sie auf ihrem Land bleiben. Der Plan sieht 3 Phasen vor. Zunächst sollen die Trümmer beseitigt werden. Es sollen 50 Millionen Tonnen sein, laut Experten eine Herausforderung. Der entscheidende erste Schritt besteht darin, die Sicherheit zu gewährleisten, indem Blindgänger entfernt werden. Das ist ein schwieriger Prozess und es ist sehr schwer, einen Zeitplan dafür aufzustellen. Und dann kommt der technische Teil, mit dem wir als Ingenieure, Bauingenieure und Bauarbeiter sehr vertraut sind, nämlich die Wiederverwertung des Schutts. Anschließend soll die Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Erst danach könne der Bau von Wohnhäusern, Krankenhäusern und Schulen folgen. Der Wiederaufbau könnte laut Plan bis zu 7 Jahre dauern. Die Weltbank schätzt die Kosten auf 50 Milliarden US-Dollar. Ein zentraler Aspekt auch, wer den Gazastreifen in Zukunft verwalten wird. Nach einer Übergangsphase von Technokraten soll eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde die Verwaltung übernehmen. Der Plan schließt eine Beteiligung der Hamas aus. Trotzdem hat sie heute Abend Zustimmung signalisiert. Vermutlich auch, weil die Palästinenser nicht vertrieben werden. Sie sollen für die Zeit des Wiederaufbaus in Zelten und Wohncontainern im Gazastreifen bleiben. Farida Meher und ihre Familie hoffen auf internationale Unterstützung. Ich hoffe, dass wir nicht vertrieben werden, nach Gaza zurückkehren, dass es wieder aufgebaut wird, wie es einmal war. Sie wünscht sich, bald wieder mit ihren Kindern im Gazastreifen vereint zu sein.
So, und weitere Nachrichten des Tages im Überblick hat jetzt Susanne.
Die USA haben, wie angekündigt, Einfuhrzölle für Waren aus Kanada und Mexiko erlassen. Kanada verhängte daraufhin Gegenzölle. Mexiko kündigte an zu reagieren, ohne Details zu nennen. Außerdem verdoppelten die USA die Zölle für chinesische Produkte auf 20%. Peking verhängte daraufhin Strafzölle auf US-Agrarprodukte. Die Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg ließ den deutschen Aktienindex um 3,5% abstürzen auf 22.327 Punkte. Das ist der größte Tagesverlust seit 3 Jahren. Einen Tag nach der Todesfahrt in Mannheim ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Ihm wird unter anderem Mord vorgeworfen. Das Motiv ist weiter unklar. Einen extremistischen oder religiösen Hintergrund sehen die Ermittler bisher nicht. Dafür gibt es Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Fahrers. Er war gestern in der Mannheimer Innenstadt in eine Gruppe von Menschen gefahren und hatte 2 Personen getötet. Schwere Unwetter auf den Kanarischen Inseln. Auf Gran Canaria sorgten Sturm und Starkregen für Verwüstungen. Der Ort Telde wurde überflutet, viele Autos von den Wassermassen mitgerissen und ins Meer gespült. Berichte über Verletzte oder Tote gibt es bisher nicht. Auch auf den Ferieninseln Teneriffa und Fuerteventura gibt es Unwetterschäden. Die Wetterdienste warnen vor weiteren Regenfällen.
Es gibt nicht wenige, für die ist der Weg zu einem Führerschein zum Aus-der-Haut-Fahren. Schon bei der Theorie rasselten im vergangenen Jahr fast die Hälfte der Prüflinge mit Vollgas durch. Manche davon mehrmals, wie der TÜV heute bekannt gab. Zudem ist die Fahrlizenz mittlerweile meist teurer als ein guter Gebrauchtwagen. Je nach benötigten Schulstunden auf der Straße kostet er laut ADAC zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Florian Barnickel war mittendrin in München und hat erlebt, wie das Leben nach der Schulbank einen wieder zum Schüler werden lässt.
Hier geht es gleich um alles oder nichts. Marcel Zanz, letzte Minuten vor seiner Führerscheinprüfung. Er hat sich kurz noch mit seinem Fahrlehrer Andreas Höglauer warm gefahren.
Und, wie fühlst du dich?
Bin ein bisschen nervös, aber auch irgendwie Freude, weil ich jetzt fahren kann. Gleich fahren kann.
Was geht dir so ein bisschen durch den Kopf? Hast du Angst durchzufallen? Oder?
Ja, schon. Eigentlich nur das, dass ich heute nicht bestehe.
Angst, nicht zu bestehen. So geht es vielen. Fast jeder Dritte fällt mittlerweile durch die praktische Prüfung. Bei der theoretischen ist es jeder Zweite. Grund dafür, dass die Kosten für den Führerschein stark angestiegen sind. 2 Tage vorher. Generalprobe. Die letzte Fahrstunde vor seiner Prüfung. Heute soll alles klappen. Der Druck, den Führerschein zu bestehen, ist da.
Ich mache den wegen meiner Arbeit, weil ich den dringend brauche. Ich bin halt mit meiner Arbeit sehr viel mit Kunden, also habe sehr viel mit Kunden zu tun, bin halt die ganze Zeit unterwegs.
Der 22-Jährige hat frisch als Lackierer angefangen zu arbeiten. Dass er den Führerschein macht, war eine Bedingung für den neuen Job.
Ich verdiene so 2.000 netto, muss halt meine eigene Miete zahlen, das sind 700, 800 Euro, dann nochmal 500 Euro weg für den Führerschein jeden Monat.
Bis heute hat er 4.000 Euro für den Führerschein ausgegeben. Marcel zahlt einen teuren Tarif, um zum Beispiel häufiger an Fahrstunden zu kommen. Eine Doppelstunde kostet ihn knapp 200 Euro.
Also man merkt es schon, dass Leute dann wirklich eine Fahrpause auch einlegen. Also dann wirklich ganz offen und ehrlich zu mir sagen, du pass auf, ich muss jetzt erst wieder auf mein Gehalt warten oder ich muss jetzt erst mal wieder sparen.
Marcel konnte die Fahrstunden ohne Pause durchziehen. Jetzt beginnt hoffentlich seine letzte. Dass die Preise für die Stunden in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, liegt zum einen an der Inflation, der Energiekrise und an Personalmangel. Es gibt aber auch einen weiteren Grund, der immer komplexer werdende Straßenverkehr.
So, und jetzt wollen wir an der nächsten Kreuzung nach links abbiegen. Dann würde ich jetzt mal schauen, dass ich mich mal auch einordne, okay?
Ja, Scheiße.
Ja, schau. Und jetzt blockieren wir nämlich jetzt. Zieh mal weiter nach vorne. Okay, gut gemacht.
Je mehr Besonderheiten es gibt, desto mehr müssen die Schüler können, um die Prüfung zu bestehen.
Das sind jetzt hier eben auch so Situationen. Wir haben jetzt hier wieder einen Baustellenbereich. Ja. Alles verengt sich. Gleichzeitig Verkehrsdichte nimmt natürlich zu. Wir sehen jetzt hier schon Fußgänger auf der Fahrbahn. Lastenräder sind unterwegs. Also das ist alles was mehr und mehr dazu führt, dass man die Leute daraufhin schulen muss und was auch entsprechend natürlich mehr Fahrstunden bedeutet, jetzt so hier im Großstadtdschungel zurechtzukommen.
Viele führen die hohen Durchfallquoten daher auf die gestiegenen Prüfungsanforderungen zurück. Am Ende der Fahrstunde ist Marcel Zahn trotzdem optimistisch.
Klar, auf jeden Fall bin ich ein bisschen nervös, aber ich glaube, ich schaffe das schon.
Zurück zum Prüfungstag. Inzwischen ist der Prüfer angekommen. Jetzt wird es ernst. 55 Minuten dauert die Fahrt in der Regel. Doch sie sind früher zurück. Ein schlechtes Zeichen?
Ja, geschafft. Sehr geil. Ich bin sehr erleichtert und sehr, sehr froh, dass ich endlich den Führerschein habe.
Gut, Junge.
Dankeschön, gell?
Bitte, bitte.
Marcel Zahn hat es geschafft. Wie er entschließen sich laut TÜV immer mehr Menschen dazu, den Führerschein zu machen. Auch wenn er sich immer mehr zum Luxusgut entwickelt.
Angesichts von Zoff und Zerwürfnis auf dem Planeten ist es derzeit vielleicht nicht die schlechteste Idee, sich manchmal ein wenig Wohligkeit und Wärme im Übersinnlichen zu erhoffen. In Indien sind die Klänge traditionell etwas gedämpfter und die Mantras senden durchweg Positives aus. Das erfährt die Duisburger Sängerin Cass May in geradezu überschwänglichen Dimensionen. Sie ist in Indien inzwischen ein Star und Number One Rockbands würden womöglich mehr als ihr letztes Hemd geben, würden auch nur annähernd so viele Fans zu ihren Konzerten pilgern wie zu Cass May. Franziska Amler und Peter Hornung über die berauschende Karriere einer blinden Sängerin.
Es ist ein riesiges Konzert, selbst für indische Verhältnisse. 600.000 Menschen vor der Bühne, Millionen am Livestream und auf der Bühne im südindischen Coimbatore die Sängerin Cass May aus Duisburg. Die 22-Jährige singt einen religiösen Song in Hindi und trifft damit offenbar ihr Publikum ins Herz. Die Sängerin ist von Geburt an blind. Ihre Leidenschaft für Indien fand sie in den USA, an einem ungewöhnlichen Ort, in indischen Restaurants.
Dann habe ich mich schockverliebt in, vor allem Hindi habe ich dann ja erstmal gehört, in die Sprache und auch in die Mantras, die da gespielt wurden, im Background von den Restaurants.
Cass May selbst ist keine gläubige Hinduistin, überhaupt fühlt sie sich keiner Religion zugehörig, ist aber sehr spirituell und meditiert. Sie singt in 12 indischen Sprachen, hat ein absolutes Gehör. Ihre Fans begeistert, wie sie die schwierigen Melodien meistert. Ihre Stimme ist so magisch, dass ich einfach stehen bleiben musste. Ich wollte unbedingt mehr von ihr hören. Ihr Gesang hat wirklich meine Seele berührt. Als ihr größter Fan zeigt sich Indiens Premierminister Narendra Modi. Er nennt sie deutsche Tochter Indiens, schwärmte von ihr in seinem Podcast und verhalf ihr somit zum Durchbruch. Es passt zu seinem hindu-nationalistischen Kurs. Doch Kasmei will sich nicht vereinnahmen lassen. Für sie steht ihre Musik im Vordergrund und dass sie alle Menschen erreicht, unabhängig vom Glaubensbekenntnis.
Für mich ist es sehr surreal. Das ist ein ganz neues Level, was jetzt gleich passiert. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Jetzt schon hat sie Millionen Fans, doch es könnten noch viel mehr werden in diesem Land mit 1,4 Milliarden Menschen.
Yes! Oh my God! I love you guys! I love you guys so much!
Ja, und wir lieben nach dem langen Winter sonnige Aussichten, Carsten. Bist du dabei?
Absolut. Also sonnige Aussichten gibt es zuhauf in den nächsten Tagen und dazu auch weiter steigende Temperaturen. Heute haben wir in Deutschland die 16-Grad-Marke geknackt an mehreren Orten, vor allem im Westen und in der Mitte. Der wärmste Ort heute war Brauneberg an der Mosel mit 16,9 Grad. Und wenn wir auf den 15-Tage-Trend von Köln schauen, dann sehen wir, dass wir in der zweiten Wochenhälfte beginnt mit dem Donnerstag bis mindestens Sonntag in einem Temperaturniveau unterwegs sind, knapp an der 20-Grad-Marke. Und ich bin mir sicher, wir werden in einigen Orten auch die 20 Grad in den nächsten Tagen überschreiten. Und dazu heute Nacht ein sternklarer Himmel, ein paar dünne Schleierwolken im Norden und morgen den ganzen Tag über ein praktisch wolkenloser Himmel. Nur ganz im Norden können ab und zu ein paar Schleierwolken auftauchen. Ansonsten scheint die Sonne von früh bis spät. Die Temperaturen gehen nachts in der Mitte und im Süden noch einmal verbreitet in den frostigen Bereich zurück. Im Norden bleibt es eher frostfrei. Und tagsüber wird es noch einmal wärmer im Vergleich zu heute. Ich denke, wir werden morgen schon häufiger 16 bis 17 Grad, vereinzelt auch schon die 18 Grad erleben. In den nächsten Tagen bleibt uns die Sonne erhalten. Wenn es Wolkenfelder gibt, dann am ehesten im Nordwesten. Am Donnerstag 19 und da sehen wir sie. Am Freitag denken wir, dass wir die 20 Grad erreichen in Deutschland.
Ohne Worte. Carsten Schwanke, Dankeschön.
So, gerne.
Ladenschluss bei uns. Wir geben weiter an Sandra Maischberger, die unter anderem Altbundespräsident Joachim Gauck zu Gast hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Würden uns freuen. Tschüss.